Ja, liebe Geschwister, ich habe heute einen schönen Apfel mitgebracht. Also ich esse gerne Äpfel und so mein guter Vorsatz, jeden Tag einen Apfel. Gibt ja so ein englisches Sprichwort, eat an apple every day and the doctor has to stay away. Ja, also iss ein Apfel am Tag und dann brauchst du keinen Doktor. Ja, soll ja gesund sein. Dieser Apfel hier ist aber was ganz Besonderes. Das ist der Apfel vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Boah, das ist also ein ganz toller, ganz besonderer Apfel vom Baum der Erkenntnis. Er soll klug machen. Ja, sollte ich mal abbeißen, was meint ihr? Lieber nicht, aber der sieht so gut aus. Riecht auch gut. Also, ja, soll nicht ungefährlich sein, da reinzubeißen, aber irgendwie ist das sehr verlockend. Also der ist richtig gut. Ja, ich glaube, jetzt wisst ihr, worum es in der Predigt vielleicht geht, oder? Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 3, 1 bis 15. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Gott der Herr sagte zur Frau, was hast du da getan? Sie antwortete, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Ja, der erste Abschnitt, Wissen ist Macht, Gott spielen, die Grundversuchungen des Lebens. In der Schriftlesung hörten wir die Geschichte von der Versuchung Jesu. 40 Tage lang wurde er in der Wüste vom Bösen versucht. Aber Jesus bestand diese Probe und deswegen versteht er auch unsere Versuchungen und unsere Zweifel und er kann uns helfen. Es gibt so gewisse Grundversuchungen des Menschen, nicht? Die gibt es schon seit Jahrtausenden von Anfang an. Wissen ist Macht. Lasst uns Gott spielen. So lässt sich das so vielleicht zusammenfassen. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Ja, Wissen ist Macht. Lasst uns Gott spielen. Das ist ein ganz aktuelles Thema und heißes Eisen. Wissen ist Macht. Der Mensch ist ein ganz neugieriges und schlaues Wesen. Der Mensch kann unheimlich viel. Was leistet nicht alles unsere Wissenschaft? Viel, viel Gutes wurde erreicht für die Menschheit. Aber auch viel Schlechtes, oder? Atomwaffen, chemische Waffen, biologische Waffen, Hackerangriffe, psychologische Manipulation der Massen, Umweltverschmutzung, Energieverschwendung, Genderideologie, Reizüberflutung durch die digitalen Medien. Das sind nur so einige Punkte, die mir so spontan einfallen. Dann kann man auch noch so hinzufügen, vielleicht Versuche an Embryonen und. Nicht, was will der Mensch nicht alles? Und dann will er auch demnächst auf den Mars fliegen und. Der Mensch, der nach den Sternen greift, der Mensch, der manchmal dazu neigt, er möchte sein wie Gott, er möchte Schöpfer spielen. Ja, unsere Urversuchungen, Wissen, Macht, Gott spielen. Ein christlicher Autor, Richard Foster aus USA, der hat mal ein Buch geschrieben, da heißt es Geld, Sex und Macht. Das sind die drei Grundversuchungen, oder die Bereiche, in denen der Mensch besonders versuchlich ist. Ja, das fordert uns heraus, auch in dieser Passionszeit mal ein bisschen nachzudenken. In der Passionszeit sind wir ja eingeladen, über den Weg Jesu Christi nach Jerusalem und dann auch den Weg ans Kreuz zu bedenken, aber auch unser eigenes Leben zu bedenken. Wo sind wir besonders angreifbar? Wo sind unsere Versuchungen? Ich denke, meist ist es da, wo wir Wunden haben, wo das Leben uns schon Wunden geschlagen hat. Da sind wir oft auch besonders in Versuchung zu führen. Dort, wo unsere Schwächen sind, die uns durch Genetik und Erziehung und so weiter mitgegeben sind. Und deswegen macht es wirklich Sinn, und das ist vielleicht das Erste, was wir so festhalten sollten, dass wir als Christen ja einen Schutz haben. Wir dürfen und sollten jeden Tag bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet hat Jesus uns ja nicht umsonst gegeben, sondern da hat jeder Satz im Vaterunser seine Wichtigkeit. Und gerade im Hinblick auf die Versuchungen des Lebens, die jeder Mensch auch erdulden muss, dürfen wir beten, Gott führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, diese biblische Geschichte vom Sündenfall, sie ist uralt, aber sie enthält aktuelle und bleibende Wahrheiten. Die Schlange, das Böse, der Böse, versucht den Menschen. Und der Mensch ergreift immer wieder zu den verbotenen Früchten. Und dieser Sündenfall, so nennen es die Theologen, dieser Sündenfall hat Folgen. Die kindlich unbefangene Beziehung zu Gott ist gestört. Der Mensch empfindet sich als nackt vor Gott. Ja, also der Mensch schämt sich vor Gott und er unterliegt jetzt der Vergänglichkeit. Und das Leben ist oft eine Mühsal. Es gibt natürlich viele schöne Stunden und ich genieße mein Leben, aber ich kenne das auch, dass manche Zeiten voller Mühsal sind und dass unser Leben einmal einmündet in den Tod. Und das wurde uns gerade auch in den letzten Monaten immer wieder schmerzlich vor Augen geführt, wo wir so oft Abschied nehmen mussten von lieben Menschen. Aber ich glaube, es ist heilsam für den Menschen. auch den Menschen der Gegenwart ganz besonders, dass er erkennt, dass er nicht Gott ist. Wir sind nicht Gott, definitiv nicht. Wir sind Menschen, wir sind schwach, wir können versucht werden, wir können auf die Nase fallen. Es ist so wichtig, dass der Mensch seine Grenzen erkennt und dass er Gott akzeptiert und sich nach den heilsamen Geboten Gottes ausrichtet. Das bleibt immer ganz aktuell. Ja, der zweite Punkt, Adam, wo bist du? Der Mensch auf der Flucht vor Gott. Und da geht es ja in der Geschichte vom Sündenfall weiter. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, Adam, Mensch, wo bist du? Ich sagte schon, die kindlich unbefangene Beziehung zu Gott ist gestört und der Mensch empfindet sich als nackt und bloß vor Gott, schämt sich vor Gott. Und Adam und Eva, sie verstecken sich sogar, als Gott kommt. Wie naiv, ganz naiv, als ob man sich vor Gott verstecken könnte. Aber heute ist es doch auch nicht anders. Wie viele Menschen verstecken sich vor Gott? Modern gesprochen würden wir sagen, sie verdrängen die Gottesfrage, so psychologisch gesehen, Verdrängung. Will man nicht wahrhaben, das brauche ich nicht, das will ich nicht, also gibt's das auch nicht. Man verdrängt es. Oder man betäubt sein Empfinden, sein Gewissen mit Alkohol, Drogen oder anderen Süchten dann und versucht einen Ersatz zu finden, um die Leere oft auszufüllen, die man empfindet. Ja, der Mensch versteckt sich, er möchte sein eigenes Leben führen und manchmal denke ich, vielleicht meinen auch manche Menschen, die Lebensqualität verschlechtert sich, wenn man Christ wird und ganz bewusst nach den Geboten Gottes lebt und wenn man Jesus nachfolgt, da würde die Lebensqualität vielleicht leiden. Vielleicht war es früher so, tatsächlich, in den Anfangszeiten der Freikirchen, aber auch in den früheren Zeiten, der Erweckungszeiten in den Kirchen, war natürlich auch so, dass man die Gegenwart Gottes auch konservieren wollte durch eine gewisse gesetzliche Haltung. Und dann war alles verboten, was so Lebensfreude bereitet, auch das Kulturelle und Sportliche, alles war irgendwie verboten, sei es Kino oder Theater. Man schüttete das Kind mit dem Bade aus und alles war schlecht, was nicht gerade in der Bibel steht. Und da hat man ist wahrscheinlich übertrieben und viele denken dann auch, oh, wenn ich Christ werde, dann darf ich ja gar nichts mehr. Also nee. Also dann hebe ich mir das auf fürs Sterbelager. Dann reicht es, wenn ich Christ werde. Aber vorher will ich ja was vom Leben haben. Aber das ist ja ein großer Irrtum. Auch das sagt die Schlange, dass die Lebensqualität leidet, wenn wir Christen sind. Nein, im Gegenteil, wir können trotzdem unser Leben ja genießen und Gott gönnt uns doch Freude, gutes Essen mal, gute Gemeinschaft, gute Kultur und Musik und alles. Und natürlich, dass wir nach Gottes Maßstäben leben, die uns dann auch sehr hilfreich sind. Ja, Gott ruft heute noch jeden Menschen, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und Gott ruft durch verschiedene Mittel und Wege. Das kann bei jedem Menschen anders sein. Gott kann rufen, auch heute, durch die Schöpfung. Wenn man wirklich mit offenen Augen die wunderbare Schöpfung Gottes anschaut, den Sternenhimmel, die wunderbare erwachende Natur im Frühling, dann kann man überlegen, das kann doch nicht Zufall sein, dass das alles so schön ist. Da steckt doch jemand dahinter, eine kreative Intelligenz, die höher ist als die der Menschen. Und ja, es muss einen Gott geben. Oder durch das Gewissen, das jeder Mensch hat, irgendwo weiß jeder Mensch noch, was gut und böse ist. Denn jeder Mensch hat ein Gewissen. Jeder Mensch hat das von Gott im Herzen, was gut und böse ist. Und deswegen spricht Gott auch durch das Gewissen. Gott kann auch durch andere Menschen zu uns sprechen, die uns den Glauben bezeugen. Oder wenn wir die Bibel aufschlagen und hören. Manchmal redet Gott auch durch Schicksalsschläge. Das ist unbequem. Manchmal muss er zu diesen Mitteln greifen. Wenn ein Mensch gar nicht hören möchte auf Gottes Wort, dann schickt Gott auch manchmal Schicksalsschläge. Vielleicht manchmal aber auch das Gegenteil, ein besonderer Glücksfall, der einen Menschen so glücklich macht, dass er sagt, Gott hat mich so beschenkt. Manchmal schenkt Gott Zeichen und Wunder. Und der Hebräerbrief sagt, dass das letztgültige Wort im Augenblick für uns und das Bleibende ist Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes. Dadurch spricht Gott zu den Menschen. Und ich bin sicher, Gott spricht zu jedem Menschen mehrfach. Er klopft immer wieder an. Und das ist so wichtig, dass wir das anklopfen, dass wir das auch hören und wahrnehmen, wenn Gott ruft. Das ist so meine Meinung, gibt vielleicht auch andere Meinungen, dass es für jeden Menschen so bestimmte Gnadenstunden gibt. Gnadenstunden, die kommen, wo Gott ruft und ganz deutlich ist, Adam, wo bist du? Ich hab dich doch lieb, komm doch zu mir. Ich bin doch dein Vater im Himmel. Aber diese Gnadenstunden gehen auch wieder vorbei und dann kommt wieder das normale Leben. Wer weiß, wann die nächste Gnadenstunde kommt? Das können wir gar nicht ermessen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten. Ja, der dritte Punkt, ich war es nicht, vom Umgang mit Schuld. Ja, wir Menschen sind auch stolze Wesen, oder? Wir haben alle unseren Stolz, ich auch, muss ich sagen. Dann fühle ich mich manchmal beleidigt, wenn jemand mich da irgendwo angreift. Jeder hat so seinen Stolz. Ungern geben wir zu, wenn wir falsch liegen. Manche können das vielleicht leichter, aber manche können das gar nicht. So Kritik oder leise Kritik, dann gehen sie schon durch die Decke. Ne? Und so sind wir Menschen. Wir geben das ungern zu, wenn wir falsch liegen, wenn wir Mist gebaut haben. Gott sprach damals zu Adam, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Nee, erstmal zur Frau, ne? Hast du von den verbotenen Früchten gegessen? Nee, Adam, genau. Und dann sagt Adam, na, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, sie gab mir davon. Dann sagt Gott der Herr zur Frau, was hast du getan? Und sie antwortet, die Schlange ist schuld. Ne? Also kennen wir irgendwie. Ne? Ich war es doch nicht. Ne? Die hat Schuld. Die Schuldfrage ist hier so sehr interessant. Nicht? Adam, der sich verführen ließ, Eva, die sich verführen ließ und die Schlange, die den Menschen in Versuchung führt. Ungern übernimmt man die volle Verantwortung für einen Fehler. Leicht schiebt man die Schuld anderen zu. Aber so kommen wir nicht weiter. Und es wird einmal so sein, wenn wir einmal vor Gott stehen, dann werden wir selber die volle Verantwortung für unser Tun und Lassen tragen. Da können wir nicht sagen, die Schlange oder der da hat mich in Versuchung geführt. Nein, wir tragen dann doch auch selber die Verantwortung. Und es ist gut, wenn wir auch jetzt schon lernen, auch dazu zu stehen. Wir sind Menschen, wir fallen auf die Nase. Wir können sagen, Gott, es ist so, ich habe wieder den gleichen Fehler begangen, das tut mir so leid. Aber wir dürfen jeden Tag zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Das ist besser, als wenn wir es verdrängen oder wenn wir immer die Schuld auf andere wälzen. Dann ist nämlich die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, wenn wir sagen, Herr, es tut mir leid. Und Christus ist für uns am Kreuz gestorben, hat ein Opfer dargebracht, dass die Sünden ausradiert werden. Und das nennt die Bibel Umkehr, nennt sie Buße, dass wenn wir unser Leben so in das Licht Gottes stellen. Gerade auch für die Passionszeit ist das so, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, dass wir unser Leben immer mal wieder überdenken, ohne jetzt gesetzlich oder ängstlich oder voller Skrupel zu sein oder voller Angst vor Gott. So nicht, aber dass wir erkennen, wir sind Menschen und Gott ist Gott. Und das müssen wir ernst nehmen. Und deswegen sollen wir auch immer wieder umkehren, wenn wir falsch liegen. Ja, und dann der letzte Punkt der Predigt, der Schlangenzertreter oder das erste Evangelium. Der letzte Vers unseres heutigen Predigttextes enthält einen Hinweis auf den Sieg des Guten über das Böse, den Sieg Gottes über den Satan. Die Theologen nennen es das Brotevangelium von Protos, der Erste, oder nicht das erste Evangelium, das Brotevangelium. Und das steht wirklich in 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott zur Schlange: Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen in der Kirchengeschichte. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. In diesem Vers sehen wir, es gibt eine Feindschaft zwischen Licht und Finsternis, eine Feindschaft zwischen Gott und Satan, eine Feindschaft zwischen Mensch und Satan. Ganz einfach ausgedrückt jetzt. Der Böse will den Menschen auf seine Seite ziehen. Und das merken wir, denke ich, auch immer wieder. Aber es erscheint ein Schlangenzertreter. Und die Christen haben schon ganz früh, schon bevor die Bibel, das Neue Testament, niedergeschrieben wurde, beziehungsweise als Kanon festgelegt wurde, haben sie schon das so ausgelegt, dass hier auf Jesus Christus Bezug genommen wird. Er ist der Nachkomme, nicht der Frau, Jesus Christus. Und er zertritt den Kopf der Schlange. Die Schlange beißt ihm auch in die Ferse. Er muss am Kreuz sterben. Aber nicht dadurch zertritt er der Schlange den Kopf, siegt über das Böse. In der katholischen Tradition wird auch noch erwähnt, dass Maria auch Anteil daran hat, dadurch, dass sie eingewilligt hat. Immerhin, sie hat eingewilligt, ja, es geschehe nach deinem Willen. Und sie hat Jesus empfangen. Und Jesus geboren. Das ist ihr Beitrag eben, dass eben ein Schlangenzertreter aufgetreten ist. Und die Gemeinde Jesu Christi, sie ist auch eine Schlangenzertreterin, weil wir als Kirche oder Gemeinde Jesu Christi das Evangelium verkündigen, dass Jesus der Sieger ist. Dass er Menschen aus der Finsternis ins Licht ruft, dass Menschen erlöst werden. Das ist unsere Arbeit. Und letztlich ist es auch, dass wir die Schlange dadurch treten. Die Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Aber, ich will es mal so ausdrücken, die Schlange ist sicherlich sehr schwer verwundet, aber sie zuckt noch. Noch kann sie mal zuschnappen. Und das sind die Versuchungen. Sie kann immer noch mal zubeißen. Aber besiegt ist sie schon. Besiegt ist sie schon. Der Teufel ist besiegt, die Sünde ist besiegt, der Tod ist besiegt. Das war auch das Bekenntnis der Reformatoren. Aber noch haben wir Versuchungen. Noch fallen wir auf die Nase und sündigen. Noch sind wir sterblich. Noch müssen wir durch das Tal des Todes hindurch ins Himmelreich. Aber am Ende der Zeit, am Ende der Welt, da wird dieser Sieg Jesu ganz offenbar werden. Da wird einmal die Schlange endgültig, dann, so sagt es die Offenbarung des Johannes, dann wird sie mit Ketten gebunden, dann wird sie eingesperrt und später ins ewige Feuer geworfen. Das sind die Bilder der Offenbarung des Johannes. Dieser Sieg, der wird einmal offenbar werden und in der Zeit dann, wenn der Friede Christi überall regiert, wenn die Welt neu ist, dann wird es keine Versuchungen mehr geben, da wird es keine Krankheiten mehr geben und den Tod auch nicht mehr. Haben wir es dann gut, wenn es wieder so sein wird wie vor dem Sündenfall. Wir werden wieder ein Paradies haben, aber noch schöner als das vom Anfang, weil das dann ein himmlisches Paradies ist und ein ewiges Paradies. Ja, bis dahin haben wir den Auftrag als Gemeinde, den Sieg Jesu Christi zu verkündigen. So hat auch die Kirche oder Gemeinde auch einen sozusagen kämpferischen Auftrag. Wenn wir missionarisch wirken wollen, ist das durchaus etwas ganz Ernsthaftes und etwas Kämpferisches, weil da oft verschiedene Mächte aufeinander prallen. Aber wir dürfen den Sieg Jesu verkünden. Und wir dürfen jeden Tag beten, führe uns nicht in Versuchung, Gott, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.